zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Zuerst mal, lieber Herr Walzer, vielen herzlichen Dank für die wirklich schöne Einführung. Ich versuche einfach ein bisschen zu erläutern, warum es dann 1817 und zum zweiten Konkordat dann spannend wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei meinen folgenden Ausführungen möchte ich Sie zuerst ein wenig mit dem bayerischen Staatskirchentum und dem diesbezüglichen Vorgehen des damaligen bayerischen Ministers Maximilian von Montgelas vertraut machen. Anschließend werde ich in aller gebotenen Kürze auf die Mediatisierung der geistlichen Fürstentümer des Alten Reiches und auf die Säkularisation der bayerischen Klöster eingehen. Und schließlich geht es um die Einführung der Gleichberechtigung der Konfessionen in Bayern, heute durchaus auch mit Augenmerk auf die neue evangelische Kirche in diesen Bayern. Vier Blöcke im Grunde, die mit den religiösen Veränderungen in Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu tun haben. Also in welcher Zeit bewegen wir uns, meine Damen und Herren, wenn diese Themen, die ich gerade genannt habe, angesprochen werden? Wir bewegen uns vor allem in einer Zeit extremer Umbrüche. Mit der Französischen Revolution seit 1789 und dem anschließenden militärischen Siegeszug Napoleons ging nicht nur das Alte Reich zugrunde, veränderte sich nicht nur die politische Landkarte Europas dramatisch, sondern nun zogen darüber hinaus politische Modernisierungswellen gerade über die deutschen Staaten hinweg, indem es gelang, diverse Ideen der Aufklärung in praktische Politik umzusetzen. Denken Sie an die Einführung von Blitzableitern und Pockenschutzimpfungen, an die Garantie der bürgerlichen Rechte für die Untertanen oder eben an die Mediatisierung der damals schon länger in Frage stehenden geistlichen Herrschaften des Alten Reiches. Besonders betroffen von derartigen Modernisierungen musste fast zwangsläufig die katholische Kirche sein, war sie doch seit Langem im Zentrum aufklärischer Kritik gestanden. Und als mit Maximilian von Montgelas, dem führenden Minister des neuen bayerischen Kurfürsten Max IV. Josef, 1799 ein besonders dezidierter Aufklärer in München einzog, konnte man davon ausgehen, dass die Kirche in Bayern in Kürze erheblichen Stürmen ausgesetzt sein würde. Lassen Sie uns an diesem Punkt zuerst einmal zurückblicken. Seitdem im Jahre 1583 zwischen dem Herzogtum Bayern und der römischen Kurie geschlossenen sogenannten Konkordat war das Verhältnis zwischen dem bayerischen Staat und der katholischen Kirche zwar immer wieder gewissen Schwankungen ausgesetzt, so wirkte sich etwa die von aufklärerischen Ideen geprägte Kirchenpolitik des Kurfürsten Max III. Josef in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts belastend aus. Und doch muss man konstatieren, dass mehr als zwei Jahrhunderte lang dieses Verhältnis zwischen Bayern und der Kurie auf einer stabilen Basis ruhte. Und zwar dem gemeinsamen Interesse am Erhalt eines katholischen Bayern, dem gemeinsamen Interesse am Erhalt auch des bayerischen Staatskirchentums. Das sollte sich freilich zu Beginn des 19. Jahrhunderts drastisch ändern. Ich darf, meine Damen und Herren, an dieser Stelle einige wenige erläuternde Bemerkungen, wie angekündigt, zum bayerischen Staatskirchentum einflechten. Bayerisches Staatskirchentum bedeutet, dass es keine Trennung von Staat und Kirche gab, so wie wir das heute kennen und wir fast schon selbstverständlich halten. Staat und Kirche waren stattdessen in vielen Belangen eng miteinander verwoben, vor allem aber besaß der Staat Aufsichtsrechte über die Kirche. Dazu gehörten unter anderem die staatliche Mitsprache bei Pfründenbesetzungen, landesherrliche Visitationen, die landesherrliche Bestätigung der staatlich überwachten Prälatenwahlen, die Möglichkeit von Dezimationen des Kirchenvermögens, die staatliche Aufsicht über die Klöster, außerdem Möglichkeiten der Ausdehnung der staatlichen Gerichtsbarkeit über die Geistlichen und natürlich das landesherrliche Placet. Also das Recht des Herrschers, darüber zu wachen, was von der Kanzel verkündet wurde. Diese hier aufgezählten Rechte des bayerischen Herrschers waren alte Rechte, die er bis etwa 1800 über die katholische Kirche ausübte. Und noch einmal soll in diesem Zusammenhang betont werden, auch wenn Sie es wahrscheinlich längst alle wissen, meine Damen und Herren, Bayern war bis 1800 ein fast ausschließlich katholisches Territorium im Alten Reich. Mit der Thronbesteigung von Max IV. Josef im Jahre 1799 als Kurfürst von Pfalz-Bayern, ab 1806 war er dann der erste König von Bayern, kam, wie bereits erwähnt, der dezidierte Aufklärer Montgelas in München an die Schaltstellen der Macht. Montgelas war entschlossen, Bayern von Grund auf zu reformieren. Zu seinem Programm, das er bereits 1796 im Ansbacher Exil niedergeschrieben hatte, gehörte unter anderem ein neuer, ein noch stärker kontrollierender Umgang mit der Kirche in Bayern. Dazu gehörten zudem die staatliche Kontrolle über die Verwaltung der kirchlichen Stiftungen aller Konfessionen, die Verbesserung des Pfarrsystems sowie die Verbesserung der Ausbildung der Geistlichen, was bedeutete, dass der Staat die Aufsicht über diese Ausbildung erhalten sollte. Zu diesem Programm gehört aber auch die Einführung der konfessionellen Toleranz in Bayern und die Aufhebung einiger Klöster, zumindest der Bettelorden. Zu beachten ist freilich, dass Bayern nach der Mediatisierung der geistlichen Herrschaften des Alten Reiches 1802, 1803 seine Staatskirchenrechte auch in diesen ehemals reichsunmittelbaren Territorien geltend machte und anwandte. Auf besagte Mediatisierungen komme ich noch zurück. Wie systematisch Montgelas hinsichtlich der Verschärfung des Staatskirchentums vorging, zeigte sich 1804, als er die staatlichen Aufsichtsrechte über die Kirche erstmals in der Verordnung über Verhältnisse zur geistlichen Gewalt zusammenfasste. Diese Verordnung listete das Placet, den Recursus ab abuso, die Aufsicht über die kirchliche Vermögensverwaltung und die staatliche Mitwirkung bei der Besetzung kirchlicher Ämter auf. Nachdem 4 Jahre später erste Konkordatsverhandlungen mit der römischen Kurie gescheitert waren, wurde 1808 das Edikt über die äußeren Rechtsverhältnisse der Einwohner des Königreichs Bayern in Beziehung auf Religion und kirchliche Gesellschaft veröffentlicht, das die staatlichen Aufsichtsrechte folgendermaßen unterschied: a. rein weltliche, b. rein geistliche und c. Gegenstände gemischter Natur. Und Montgelas, diesem glänzenden Juristen, gelang es mühelos zu begründen, dass der Staat hinsichtlich aller drei Bereiche das Aufsichtsrecht besitze. Eine weitere, sich auch auf Bayern massiv auswirkende Veränderung hinsichtlich der Stellung der katholischen Kirche, die gravierende Folgen für die Gläubigen nach sich zog, verdankte sich der Machtpolitik Napoleons. Die Rede ist nun von der von mir schon angesprochenen Mediatisierung der geistlichen Herrschaften, der Hochstifte bzw. Fürstbistümer. Nachdem es den französischen Truppen bis 1802 gelungen war, die eigene Ostgrenze erst bis zum Rhein, dann auch darüber hinaus zu verschieben, stand das Problem im Raum, wie diejenigen weltlichen Herrscher, die aufgrund des militärischen Siegeszuges der Franzosen territoriale Verluste links des Rheins zu beklagen hatten, entschädigt werden könnten. Rasch war klar, dass vor allem die Territorien der geistlichen Fürstentümer dafür herhalten mussten. Dass also, auf Bayern bezogen, unter anderem die Hochstifte Freising und Würzburg mediatisiert würden. Dass diese somit von nun an zum bayerischen Staatsgebiet gehören würden. 1803 gelang es Bayern tatsächlich, abgesegnet von den beiden Garantiemächten des Westfälischen Friedens, also Frankreich und Russland, abgesegnet vom Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und zuletzt abgesegnet vom Reichstag in Regensburg. Bayern gelang es also, sich die bereits genannten Hochstifte Freising und Würzburg, darüber hinaus die Hochstifte Bamberg und Augsburg sowie zuerst noch den jeweils kleineren Teil der Hochstifte Eichstätt und Passau anzueignen. Außerdem, ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber, vom Erzstift Salzburg die Enklave Mühldorf, dazu noch 13 Reichsabteien sowie 15 Reichsstädte in Franken und Schwaben. Doch lassen Sie uns vor allem die vormaligen Hochstifte in den Blick nehmen. Die meist hochadeligen Fürstbischöfe waren nach dem Verlust ihrer Territorien nicht gewillt, sich auf die rein geistliche Funktion eines Diözesanbischofs zu beschränken und resignierten. Das hatte zur Folge, dass diese Bischofssitze nach dem Verlust der fürstlichen Würde und der weltlichen Amtsgewalt längere Zeit unbesetzt blieben. Die Bistümer wurden jahrelang mehr schlecht als recht verwaltet und es fanden oft weder Firmungen noch Priesterweihen noch sonstige Pontifikalhandlungen statt. Das Verhältnis von bayerischem Staat und katholischer Kirche, diesem Verhältnis konnte ein solcher Zustand freilich nicht zuträglich sein. Wenn von tiefgreifenden Einschnitten in das Verhältnis von Staat und katholischer Kirche in Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Rede ist, dann muss natürlich, dritter Punkt, auch die Säkularisation, also die Auflösung der bayerischen Klöster in den Blick genommen werden. Selbst wenn es möglicherweise gar nicht mehr nötig sein sollte, möchte ich zuerst den einschlägigen Begriff in aller Kürze klären. Säkularisation ist zu unterscheiden von Säkularisierung. Säkularisation bezeichnet allgemein den Vorgang, dass sich, Zitat, menschliche Verhaltensweisen, gesellschaftliche Ordnungen, sittliche Forderungen und kulturelle Leistungen von der religiösen Grundlage, auf der sie ursprünglich erwachsen sind, ablösen und zu weltlichen Angelegenheiten werden. Säkularisierung. Der Begriff Säkularisation wiederum wurde ursprünglich im Mittelalter für den Übertritt von Ordensgeistlichen in den Stand der Weltgeistlichen, also für die Wandlung vom Mönch zum außerhalb der Klostermauern und außerhalb der Ordensregeln lebenden Geistlichen verwendet. Seit etwa der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde diese Verwendung zunehmend von einer politisch-rechtlichen Aufladung des Begriffs zurückgedrängt. Dies hatte mit den Auseinandersetzungen um das Kirchengut in jenen Territorien zu tun, die nach der Reformation zur neuen, zur protestantischen Lehre übergetreten waren. Seit dem Westfälischen Frieden von 1646 hatte sich die Verwendung von Säkularisation als Bezeichnung des Übergangs von materiellen Gütern, von Grundbesitz, von Gebäuden, aber auch von Stiftungsvermögen aus kirchlichen in weltlichen Besitz, in weltliche Hände endgültig eingebürgert. Wenn also im Folgenden von der Säkularisation der bayerischen Klöster zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu handeln ist, dann geht es um deren Enteignung und schließliche Auflösung. Maximilian von Montgelas, der Spiritus Rector der Klosteraufhebungen in Bayern, hatte als Jesuitenschüler in Nancy 1790 beobachtet, wie das revolutionäre Frankreich sämtliche französischen Klöster enteignete und aufhob, und er war tief beeindruckt. In seinem 1796 vorgelegten Reformplan für das Kurfürstentum Bayern, dem sogenannten Ansbacher Memoir, spielten neben vielen anderen Modernisierungsmaßnahmen auch längst Pläne zur Aufhebung bayerischer Klöster eine wichtige Rolle. 1796 dachte Montgelas daran, die Niederlassungen der Bettelorden komplett aufzulösen, die Zahl der Mönche und Nonnen in den übrigen Klöstern zu reduzieren, während die erwirtschafteten Überschüsse der Orden an den Staat abgeführt werden sollten. Die Motive für derartige Maßnahmen reichten von eher ideologisch zu nennenden bis hin zu fiskalischen. So lehnten, um zuerst zu den ideologischen zu kommen, so lehnten die Aufklärer einerseits die angeblich rein kontemplative Lebensweise der Mönche ab und forderten stattdessen den aktiven, für den Staat und das Gemeinwohl unablässig tätigen Untertanen. Diverse andere Leistungen der Klöster im Bildungs- und im Sozialbereich nahmen die Aufklärer entweder nicht wahr oder schätzten den diesbezüglichen Nutzen als äußerst gering ein. Andererseits hoffte Montgelas, den seit Jahren drohenden Bankrott des bayerischen Staates abwenden zu können, wenn er sich den der, meist allerdings nur vermuteten, Vermögenswerte der Klöster bemächtigen könne, wenn zudem der Immobilien- und Grundbesitz der Abteien zugunsten des Staates verkauft würde. Darüber hinaus ging es um ein drittes, kaum zu überschätzendes Motiv zu nennen, um die Durchsetzung des staatlichen Herrschaftsmonopols. Dem standen unter anderem die zu den Landständen, also zur Landschaft, gehörenden Prälatenorden im Wege. Montgelas wollte neben der monarchischen Staatsspitze aber keine weiteren Nebengewalten, wie etwa die Landschaft, mehr dulden. Er strebte einen streng hierarchisch geordneten Staatsaufbau an. Und er rechnete fest damit, dass das gesamte System der Landschaft rasch in sich zusammenbrechen würde, wenn es ihm nur gelänge, einen der dort vertretenen Stände zu eliminieren. Maßnahmen, die bereits Kurfürst Karl Theodor, der Vorgänger von Max Joseph, in Angriff genommen hatte, lieferten Montgelas ein konkretes Vorbild für seine Pläne. 1798 war es Karl Theodor gelungen, vom greisen Papst Pius VI. Die Genehmigung zu erwirken, von den geistlichen Institutionen in Bayern die damals doch hohe Summe von 15 Millionen Gulden als eine Art von Sonderabgabe für den Staat zu verlangen. Insgesamt 5 Millionen Gulden konnte man damals tatsächlich eintreiben. Als ein Jahr später Max IV. Joseph auf dem bayerischen Thron nachfolgte, gebot er dieser Aktion vorerst Einhalt und sicherte den ständischen Klöstern zu, ihren Bestand nicht anzutasten. Innere Konflikte wollte der neue Kurfürst zunächst zu Beginn seiner Herrschaft tunlichst vermeiden. Da sich die auf Bayern lastenden Schulden jedoch, bedingt durch die andauernde Kriegssituation in Europa, nicht verringerten, sondern noch steigerten, beschäftigte sich Montgelas rasch erneut, trotz der Garantieerklärung des Kurfürsten, mit Plänen zur Aufhebung von Klöstern, die auf die staatliche Übernahme von deren Besitz und Vermögen zielten. Ihren Anfang nahm Montgelas Kampagne gegen die bayerischen Klöster im Jahre 1802. Zuerst wurden die Bettelorden aufgehoben, ihre meist unbedeutenden Grundbesitze und sonstigen Eigentumsangelegenheiten zog der Staat ein. Die Ordensangehörigen mussten die Klostergebäude verlassen. Zu ihrem Lebensunterhalt wurde ihnen eine schmale Pension zugestanden. Ausländische Mönche wurden des Landes verwiesen. Anschließend löste man noch im selben Jahr und damit vor der reichsrechtlichen Sanktionierung dieser Maßnahmen, also vor dem sogenannten Reichsdeputationshauptschluss von 1803, die Grundbesitzenden, die sogenannten fundierten Klöster auf. Sowohl die Bettelorden als auch diese fundierten Klöster waren weder durch die Reichs- noch durch die Landesverfassung wirklich geschützt gewesen. Als eigentliches Problem stellten sich für Montgelas jedoch jene Klöster und Stifte dar, die zu den Landständen, zur Landschaft gehörten und die großenteils wirtschaftlich und kulturell blühende Zentren ihrer Umgebung waren. Das waren die ständischen Klöster, die sogenannten Prälatenklöster, genauer die Abteien der Benediktiner, Zisterzienser, Prämonstratenser sowie der Augustiner Chorherren. Ausgestattet mit Bibliotheken und Schulen fungierten sie auch, man denke an ihre Apotheken oder ihre Funktion als Darlehenskassen, als Zentren, heute würde man sagen, der ländlichen Infrastruktur sowie als Mittelpunkte auch des Kunsthandwerks. Darüber hinaus besaßen diese Klöster die Grundherrschaft über ca. 28% aller Bauernhöfe in Bayern. Insgesamt gab es in Bayern etwa 60 derartiger ständischer Klöster sowie noch 10 dazugehörige Kollegiatstifte. Gerade diese geistlichen Institutionen aufzuheben, war aber einer der Kernpunkte von Montgelas Reformvorhaben. Einerseits, um mit Hilfe der eingezogenen Vermögen die bayerischen Finanzen zu sanieren, andererseits, um mit der Aushebelung dieses Teils der Landstände die Axt an die gesamte alte ständische Verfassung des Kurfürstentums legen zu können. Bei Max Josefs Thronbesteigung waren die ständischen Klöster allerdings noch durch Landesrecht und durch Reichsrecht geschützt. Es bedurfte eines Reichsgesetzes, um sie auflösen zu können. Und eigentlich wollte man 1803 in Regensburg am Sitz des Reichstages die Auflösung von Klöstern gar nicht behandeln, denn es ging hier ja um die territoriale Entschädigung jener weltlichen Fürsten, die linksrheinische Verluste erlitten hatten, also um Mediatisierungen. Doch Montgelas und der bayerischen Diplomatie gelang es noch kurz vor dem Ende der Verhandlungen und mit französischer Genehmigung folgende Formulierung in den Paragraphen 35 des Reichsdeputationshauptschlusses vom 25. Februar 1803 aufnehmen zu lassen. Zitat: Alle Güter der fundierten Stifter, Abteien und Klöster in den alten als in den neuen Besitzungen, deren Verwendung in den vorhergehenden Anordnungen nicht förmlich festgesetzt worden ist, werden der freien und vollen Disposition der respektiven Landesherren sowohl zum Behuf des Aufwandes für Gottesdienst, Unterrichts und andere gemeinnützige Anstalten als, und das müssen Sie besonders hören, als zur Erleichterung ihrer Finanzen überlassen, unter dem bestimmten Vorbehalte der festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen, welche werden beibehalten werden, und der Pensionen für die aufgehobene Geistlichkeit nach den unten teils wirklich bemerkten, teils noch unverzüglich zu treffenden näheren Bestimmungen. Zitat Ende. Also, Reichsrecht wird hier gesetzt für die Auflösung der Klöster in den alten und neuen Territorien und auch einfach, um sie finanziell ausschlachten zu können. Somit hatte nun die bayerische Regierung nach diesem Reichsgesetz freie Hand, gegen die zu den Landständen gehörenden altbayerischen Prälatenorten vorzugehen. Dass der Reichsdeputationshauptschluss eben, wie ich schon sagte, auch noch zugestand, dass man das Geld anders als nach der Reformation zur Erleichterung der Finanzen verwenden durfte, dürfte Max Joseph und dürfte auch Montgelas besonders gefreut haben. Dies also waren, meine Damen und Herren, die Motive, die zur Säkularisation in Bayern geführt hatten. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie der Prozess der Aufhebung tatsächlich ablief. Direkt nach seinem Regierungsantritt hatte Max der Joseph den ständischen Klöstern am 11. März 1799, Sie erinnern sich, die Besitzgarantie gegeben. Aber noch im selben Jahr, im November 1799, beriet die Geheime Staatskonferenz über die dringend notwendige Sanierung der bayerischen Finanzen und somit rasch auch über die Möglichkeit, auf das Eigentum der Klöster zurückzugreifen. Während jedoch von fast allen Mitgliedern der Geheimen Staatskonferenz die Aufhebung der Bettelorden als, Zitat, Staatswohltat und Notdurft befürwortet wurde, rieten selbst entschiedene Aufklärer davon ab, eine Totalsäkularisation in Bayern durchzuführen. Es wurde erstens davor gewarnt, dass der bayerische Staat keine Chance haben werde, gerade die besonders wertvollen ausländischen Güter der Klöster, das waren vor allem Weingüter in Südtirol, in Besitz zu nehmen. Zweitens befürchtete man schon damals ein plötzliches Überangebot an Grundbesitz und Immobilien, und Bayern hatte keine so ganz liquide Käuferschicht. Drittens würde sich der Staat immense Pensionskosten für die ehemaligen Mönche und Nonnen aufladen. Ein weiterer, besonders wichtiger Gesichtspunkt entging den Mitgliedern der Geheimen Staatskonferenz jedoch. Die bayerischen Klöster hatten ihre Aktiva, also ihr Geldvermögen, bei Wiener Banken deponiert. In Bayern gab es das damals noch nicht. Österreich eignete sich jedoch nach den Aufhebungen der bayerischen Klöster diese Guthaben an. während dem bayerischen Staat vielfach nur, manchmal gab es das nämlich auch, die Schulden der Klöster blieben. Da sich Bayerns Finanzlage im November 1799 aber mehr als prekär darstellte, lediglich 5,7 Millionen Gulden konnte man an staatlichen Einnahmen erwarten, dagegen standen 9,8 Millionen Gulden an Ausgaben jährlich bei etwa 30 Millionen Gulden Schulden. Aus diesen genannten Gründen blieb das Thema einer umfassenden Säkularisation weiter im Gespräch. Montgelas nahm die in der Geheimen Staatskonferenz geäußerten Gegenargumente zwar zur Kenntnis, er hat sie aber offensichtlich nicht an den Kurfürsten weitergeleitet. Eine eigens eingesetzte Kommission legte im Januar 1800 stattdessen einen Bericht vor, wie man es doch noch möglich machen könnte. Es hat ja noch nicht den Reichsdeputationshauptschluss gegeben, wie man es doch noch möglich machen könnte, nicht nur die Bettelorten aufzuheben. Für die Aufhebung ständischer Klöster sah die Kommission im Jahre 1800, also 3 Jahre vor dem dann möglich machenden Reichsgesetz, im Grunde noch keinen Weg, noch keinen Weg im Jahr 1800. Selbst die Aufhebung nicht ständischer, also fundierter Klöster, stufte man damals noch weiterhin als problematisch ein. Angesichts der neuerlichen kriegerischen Verwicklungen in Europa und der Präsenz französischer Truppen in Bayern 1800-1801 liefen die Vorbereitungen für die bisher in Erwägung gezogenen Klosteraufhebungen weiter. Den Krieg zu führen kostet nun mal Geld. Die Kommission für Klosterangelegenheiten erhielt daher am 10. August 1801 den Befehl, rasch eine Aufstellung des gesamten Kirchen- und Klostervermögens auf den Weg zu bringen. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Erhebung verfasste Montgelas anschließend eine Denkschrift für den Kurfürsten, datiert auf den 10. September 1801. Hier verschärfte der bayerische Minister noch einmal die ins Auge gefasste Vorgehensweise gegen die bayerischen Orden. Er empfahl jetzt nicht mehr nur die Aufhebung sämtlicher nicht ständischer Klöster, mit den Bettelorten wollte man beginnen, sondern bereits die Auflösung von jetzt schon 14 ständischen Abteien und dies, obwohl jene noch immer durch das Landes- und durch das Reichsrecht geschützt waren. In Montgelas Argumentation trat gegenüber dem Kurfürsten das finanzielle Motiv, das Ziel, den Staat vor dem drohenden Ruin bewahren zu müssen, immer stärker in den Vordergrund. Montgelas wusste schon, wie er mit Max Joseph umzugehen hatte. Der Kurfürst wiederum erklärte sich mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise, mit Ausnahme der für die ständischen Klöster ins Auge gefassten Maßnahmen, da hatte er Sorge noch, aber sonst einverstanden. 1802 kam es dann, auch das habe ich schon angesprochen, zur Aufhebung der Bettelorten. Und als dann im Januar 1803 der bayerische Gesandte Anton von Chettow beim französischen Außenminister Talleyrand die Genehmigung für die besondere Ausformulierung des zuvor von mir zitierten Paragraphen 35 des Reichsdeputationshauptschlusses erreicht hatte, womit eben die Aufhebung der ständischen Klöster auch in Altbayern und die Verwendung der frei gewordenen Summen im Sinne der Schuldentilgung möglich wurde, ab diesem Zeitpunkt gab es kein Halten mehr. Die verbliebenen 67 Abteien und Kollegiatstifte wurden in kürzester Zeit von staatlichen Kommissären in Beschlag genommen. Das klösterliche Leben erlosch. Die Klosterinsassen wurden, es war ja auch davon die Rede schon gewesen, entweder gezwungen, in den Stand von Weltgeistlichen überzutreten oder ein gänzlich ziviles Leben zu führen. Diejenigen, die ihr Ordensgelübde partout nicht brechen wollten, verbrachte man in sogenannte Aussterbeklöster. Bevor ich abschließend und viertens auf die Gleichberechtigung jetzt dann noch der christlichen Konfessionen zu sprechen komme, umreiße ich ganz, ganz knapp die Folgen der Säkularisation, aber nur noch wirklich fast in Stichworten. Aber wir können dieses Thema, wenn Sie möchten, dann ja auch am Schluss noch in der Diskussion ansprechen. Es gab Zerstörungen, also die Folgen. Es gab Zerstörungen von Kirchen und sonstigen Klostergebäuden, doch im Grunde hielten sie sich noch in Grenzen. Kunstschätze und die Bestände der klösterlichen Bibliotheken und Archive wurden gesichtet, immerhin sortiert und wertvolle Stücke nach München verbracht. Einige allerdings auch leider als wertlos eingeschätzt und verschleudert oder vernichtet. Barocke Malerei war damals etwa völlig out und wurde aussortiert. Daneben gab es bittere, kurzfristige soziale Folgen. Den klösterlichen Grundbesitz, etwa 28%, Sie wissen es schon, übernahm der Staat, der die fälligen Abgaben jedoch viel rigoroser ab diesem Zeitpunkt eintrieb als zuvor die Klöster. Nur damit Sie noch eine Zahl haben, nach der Säkularisation besaß der Staat 65% des gesamten Grundbesitzes. Außerdem entfielen soziale Leistungen für das weltliche Personal der Klöster. Darlehenskasse, eine gewisse Altersversorgung, das hatten die Klöster ihren Angestellten geboten, das gab es jetzt nicht mehr. Noch schlimmer traf es spezialisierte Handwerker und Kunsthandwerker. Für deren Dienste hatte niemand mehr Verwendung. Sie konnten ihren Lebensstandard eigentlich nie halten. Und die mit der Säkularisation einhergehende Zerstörung der Klosterschulen bescherte Bayern im 19. noch im frühen 20. Jahrhundert einen geradezu dramatisch zu nennenden Bildungsrückstand gegenüber den protestantischen Gebieten in Deutschland und auch in Bayern. Aber ist zumindest der Staat auf seine Kosten gekommen? Hier gilt es differenziert zu antworten, ja und nein. Der Verkauf der enteigneten Güter spülte aufgrund des Überangebots kurzfristig viel weniger Geld in die bayerische Staatskasse, als Montgelas erwartet hatte. Nach einer Untersuchung von Walter Demel brachte die Säkularisation bis 1813 immerhin 20 Millionen Gulden zusätzlich in diese Kasse. Das war durchaus eine spürbare Entlastung der Staatskasse. Langfristig profitabel für den bayerischen Staat aber war die Aneignung der Klosterwälder. Etwa ein Drittel noch des heutigen Staatswaldes stammt aus ehemaligem Klosterbesitz. Für Montgelas war bei dieser Abrechnung aber vielleicht noch ein anderer Punkt entscheidender. Denn mit dem Prälatenstand, und ich zitiere hier kurz Eberhard Weiß, mit dem Prälatenstand wurde der vermögendste Stand aus der Landschaft herausgebrochen. Es war den Zeitgenossen, auch den Ständevertretern selbst klar, dass bald auch die beiden anderen Stände folgen würden und damit das Ende der Ständeverfassung gekommen wäre. Dies aber war die Voraussetzung für die Durchführung der geplanten Reformen der Regierung. Reformen, die den Grund gelegt haben, das muss man einräumen, ganz klar, für das heutige, das moderne Bayern, in dem wir alle zu leben gewohnt sind. Aber es gab noch eine andere, die vierte von mir angesprochene, tiefgreifende Veränderung hinsichtlich der Kirche und der Gläubigen in Bayern. Dafür müssen wir freilich, meine Damen und Herren, erneut ein paar Jahre zurückgehen. Und zwar in die Zeit vor 1799. Damals waren in den gemischt konfessionellen Gebieten des erst mit dem Thronantritt des pfälzischen Kurfürsten Karl Theodor 1777 entstandenen Kurfürstentums Pfalz-Bayern, also in den Herzogtümern Jülich und Berg sowie in der Kurpfalz, die im Westfälischen Frieden anerkannten drei christlichen Konfessionen, der Katholiken, der Lutheraner und der Reformierten, gleichberechtigt. Anders sah es im Kurfürstentum Bayern aus, also in Oberbayern, Niederbayern und in der Oberpfalz. Das war damals Bayern. Denn hier herrschte das Prinzip der ausschließlichen Katholizität und dies seit der Gegenreformation. Kurfürst Karl Theodor änderte an diesen Verhältnissen nichts. Bei Max Josefs Regierungsübernahme 1799 gehörten trotz des militärischen Siegeszuges der Franzosen bis weit über den Rhein nach Osten noch immer einige gemischt konfessionelle Gebiete zum Herrschaftsgebiet des neuen Kurfürsten. Daher ließ Montgelas bereits mit dem Religionsedikt von 1803 nicht nur die Toleranz, sondern die Parität der drei anerkannten christlichen Konfessionen im gesamten Kurfürstentum, also eben auch in Bayern, verkünden. Als dann, nachdem der bayerische Herrscher 1805 die Seiten gewechselt und sich mit Napoleon zusammengetan hatte, vermehrt rein evangelische bzw. gemischt konfessionelle Territorien an Bayern angegliedert wurden, war klar, dass die bayerische Regierung hinter das Gebot von Toleranz, Gewissensfreiheit und Gleichberechtigung nicht mehr würde zurückgehen können. Hierbei spielten humanitäre und aufklärische Ideen ebenso eine Rolle wie wirtschaftliche und staatspolitische Überlegungen. Zu diesen staatspolitischen gehörte vor allem das Ziel, die protestantischen Neubayern auf diese Weise in den vergrößerten bayerischen Staat dauerhaft zu integrieren, sie zu glücklichen Untertanen zu machen. Die katholische Kirche, die Kurie in Rom, empfand diese Entwicklung als durchaus bedrohlich. Bereits am 12. Februar 1803 protestierte Papst Pius VII. Scharf, wenngleich ohne Erfolg, gegen diese bayerischen Maßnahmen. Und doch strebten beide Seiten, der Staat und die römische Kurie, danach, ihr zerrüttetes Verhältnis, und ich denke, eine solche Beschreibung ist realistisch, strebten also beide Seiten danach, ihr Verhältnis auf eine neue, tragfähige Grundlage zu stellen. Die Kurie durfte einerseits die katholische Sache in Bayern nicht von vornherein verloren geben und hoffte andererseits sogar, sich auf der Basis der nun völlig gewandelten Ausgangssituation von der vor 1800 praktizierten staatlichen Aufsicht weitgehend befreien zu können. Davon, sowie vom Konkordat von 1817, werden Sie, meine Damen und Herren, gleich im Anschluss hören, beim Vortrag von Herrn Zedler. Wenn es also nun bei mir um die in Bayern eingeführte Gleichberechtigung dieser drei christlichen Konfessionen geht, möchte ich Ihnen zuerst eine ungefähre Vorstellung von der Größenordnung dieses Problems geben. Noch vor der bayerischen Inbesitznahme der größtenteils reformierten linksrheinischen Pfalz rund um Speyer zählte man 1815 im Königreich Bayern bei ca. 3,16 Millionen Einwohnern 750.000 Lutheraner und Reformierte. Sie machten somit ungefähr ein Viertel aller bayerischen Untertanen aus. Diese 750.000 evangelischen Untertanen waren in 774 Pfarreien organisiert und wurden von 911 Geistlichen betreut. Wollte man die Protestanten aus den neuen Gebieten in Franken und Schwaben sowie seit 1816 auch aus der Pfalz jedoch dauerhaft in den bayerischen Gesamtstaat integrieren, dann durfte man sie nicht als Untertanen zweiter Klasse behandeln. Notwendig wurde ein veränderter Umgang mit Nichtkatholiken in Bayern allerdings einige Jahre bereits früher, nämlich aufgrund der Tatsache, dass der seit 1799 regierende neue Kurfürst Max Joseph im Jahre 1797 in zweiter Ehe eine Protestantin geheiratet hatte. Caroline Friederike Wilhelmine von Baden. Mit ihr kam 1799 ihr eigener Geistlicher, Kabinettsprediger Ludwig Friedrich Schmidt, nach München. Seine Gottesdienste hielt er anfänglich im Nymphenburger Schloss in Ermangelung einer evangelischen Kirche, die es hier nicht gab. Vor allem aber aus Rücksichtnahme auf die immer noch fast ausschließlich katholischen Bewohner der bayerischen Haupt- und Residenzstadt München. Am kurfürstlichen Hof bildete sich daraufhin rasch eine eigene, noch inoffizielle kleine Gemeinde, denn Max Joseph, der aus dem Herzogtum Pfalz-Zweibrücken stammte, brachte auch Beamte von dort mit nach Bayern. Dazu kamen noch Hofdamen und Bedienstete der Kurfürstin sowie diverse Flüchtlinge, die vor den französischen Revolutionstruppen geflohen waren. Die ersten richtigen evangelischen Kirchengemeinden in Altbayern aber entstanden andernorts, nämlich in Untermaxfeld im Donaumoos sowie in Großkarolinenfeld in der Nähe von Rosenheim, denn dorthin hatte Montgelat Kolonisten gerufen, die aus der Pfalz und aus Baden stammten. Nach diesen ersten evangelischen Gemeinden in Bayern entstanden anschließend jene in München und weitere in Perlach, Feldkirchen und in Trudering. Sowohl der neue Kurfürst als auch sein Minister Montgelas waren entschlossen, den neuen evangelischen Untertanen eben dieselben Rechte einzuräumen wie den alteingesessenen Katholiken. Daher wurde ein Jahr nach Max Josefs Übernahme der bayerischen Kurfürstenwürde, also 1800, verfügt, dass Protestanten von nun an beim Kauf von Landgütern in Bayern genauso zu behandeln seien wie Katholiken. Der Anlass für das diesbezügliche Reskript war der Versuch eines protestantischen Fabrikanten in der Oberpfalz in Amberg Land zu erwerben. Nicht immer gelang die Ansiedlung neuer evangelischer Untertanen reibungslos. Wieder ein Jahr später, 1801, diese Geschichte ist, glaube ich, Ihnen bekannt, musste der Kurfürst persönlich und gegen den Widerstand des Münchner Magistrats und der Landschaft auch, er musste dezidiert anordnen, dass dem Evangelischen aus der Pfalz, aus Mannheim stammenden Weinwirt Johann Balthasar Michel die Münchner Bürgerrechte verliehen wurden. Nur so konnte sich dieser in der Residenzstadt niederlassen und ein Gewerbe betreiben. In derartigen Fällen, da ist sich allerdings die Forschung einig, spielten häufig weniger konfessionelle als vielmehr wirtschaftliche Bedenken auf Seiten hier des Münchner Magistrats eine Rolle. Man wollte sich die Konkurrenz vom Leib halten. Ähnliche Fälle ereigneten sich unter umgekehrten Vorzeichen dann auch in neubayerischen protestantischen Städten, etwa in Nürnberg, wenn sich dort vermehrt Katholiken ansiedeln wollten. Deutlich an Brisanz gewann einerseits die Frage des Umgangs mit den protestantischen Untertanen und andererseits das Problem einer einheitlich organisierten bayerischen evangelischen Landeskirche, nachdem im Zuge der Napoleonischen Kriege und der daraus resultierenden Gebietsveränderungen weitere gemischt konfessionelle oder rein evangelische Territorien an Bayern gelangt waren. 1802, 1803 etwa die Reichsstädte Kaufbeuren, Kempten, Memmingen, Nördlingen, Rothenburg, Dinkelsbühl, Schweinfurt und so weiter. Später noch Augsburg und Lindau. 1806 kam dann die ganze Markgrafschaft Ansbach sowie die Reichsstadt Nürnberg zu Bayern, dazu noch die Grafschaften Schwarzenberg, Hohenlohe-Schillingsfürst, Kastell, Thüngen und Pappenheim. 1810 vergrößerte sich Bayern erneut, dieses Mal um die Markgrafschaft Bayreuth und die Reichsstadt Regensburg. Und immer wieder sagt so ein verstörter Altbayer, hier kommen Lutheraner und Reformierte zu uns. Wie gesagt, das waren alles gemischt konfessionelle bzw. rein evangelische Territorien. Zuletzt, 1816, wurde die vorrangig reformierte Pfalz rund um Speyer an Bayern angegliedert als Kompensation für Gebiete, die Bayern zuvor an Österreich zurückgegeben hatte, nämlich Salzburg und das Innviertel. Damit steht die Frage im Raum, welche Maßnahmen der bayerische Staat ergriff, um die neuen evangelischen Untertanen in Bayern zu integrieren. Am Anfang steht das bereits angesprochene Religionsedikt von 1803. Ich sage es noch einmal ganz kurz, hier wurde die Gleichberechtigung festgeschrieben. Darüber hinaus herrschte von nun an eben Parität in Bayern. Es durfte also niemand mehr wegen seiner Zugehörigkeit zu einer dieser drei christlichen Konfessionen bevorzugt oder benachteiligt werden. Man erreichte auf diese Weise die volle bürgerliche Gleichberechtigung, so dass auch jetzt ein evangelischer Neubayer einen oder welchen auch immer höchsten Beamtenposten im Staat unabhängig von seiner Konfession einnehmen konnte. Das war zuvor völlig undenkbar gewesen in Bayern. Darüber hinaus gewährte das Religionsedikt von 1803 den evangelischen Gläubigen in Altbayern wie den katholischen Gläubigen in vormals rein protestantischen Territorien das Recht, eigene Kirchengemeinden zu bilden. Der aufgeklärte Politiker und Minister Maximilian von Montgelas sah sich angesichts des Anfalls der vielen protestantischen Territorien freilich noch mit einem anderen Problem konfrontiert. Denn zwischenzeitlich sollte es in Bayern aufgrund der Mediatisierung von Lindau und Nürnberg, von Ansbach und Bayreuth und so weiter über 90 verschiedene evangelische Kirchen geben. Jedes einzelne evangelische Territorium, das zu Bayern gekommen war, hatte ja zuvor seine eigene evangelische Landeskirche ausgestaltet. Diese Landeskirchen unterschieden sich alle voneinander hinsichtlich des Bekenntnisses, des Ritus und der Kirchenorganisation. Diese Kirchen hatten außerdem unterschiedliche Gesangs- und Gebetbücher, sie hatten unterschiedliche Katechismen und so weiter und so weiter. Das Ziel daraus, eine einheitliche, gesamtbayerische evangelische Landeskirche zu formen, die zudem der staatlichen Münchner Oberaufsicht unterworfen sein sollte, stand für Montgelas, den wahrscheinlich rigorosesten unter allen bayerischen Zentralisierern, von vornherein fest. Sein Motto in diesem Zusammenhang lautete, Zitat, die Kirche ist im Staat und nicht der Staat in der Kirche. 1800 war es soweit, an der Spitze der neuen evangelischen Landeskirche des Königreichs Bayern stand der katholische bayerische König als Sumepiscopus, als oberster Bischof. Außerdem wurde eine oberste Kirchenleitungsbehörde ins Leben gerufen, im Ministerium des Innern wurde eine Sektion in kirchlichen Angelegenheiten gebildet, die die staatlichen Kirchenhoheitsrechte sowohl über die katholische als auch über die evangelische Kirche ausübte. Ein Jahr später wurde den evangelischen Kirchengemeinden der Status eigener öffentlich-rechtlicher Korporationen verliehen. Bisher waren sie den politischen Gemeinden untergeordnet gewesen. Nach dem Ende der napoleonischen Ära und den Befreiungskriegen und nachdem 1816 die Pfalz zu Bayern angegliedert worden war, schlossen sich im Jahr 1818 die lutherische und die reformierte Kirche im sogenannten linksrheinischen Bayern, also in der Pfalz, zu einer Kirchenunion zusammen. Im rechtsrheinischen Bayern wurde eine derartige Union als unnötig angesehen, denn hier gab es lediglich 9 reformierte Gemeinden, die bis 1853 von der lutherischen Kirchenorganisation sozusagen mitverwaltet wurden. 1817 gab es dann noch einmal organisatorische Veränderungen. Die bisherige gemeinsame Kirchensektion für die katholische und die protestantische Kirche innerhalb des Innenministeriums wurde aufgelöst. Das Ministerium selbst übte jetzt direkt die Aufsicht über die Kirchen aus. Das bisherige Generalkonsistorium für die evangelische Kirche hieß von nun an Oberkonsistorium. Neu war zudem, dass es ab 1818 der Leitung eines Präsidenten evangelischer Konfession unterstellt war, dem 5 Oberkonsistorialräte zugeordnet waren. Diese neue Behörde blieb freilich nach wie vor dem bayerischen Innenminister unterstellt, von dem sie ihre, Zitat, Aufträge und Befehle empfing. Ich hoffe, uns allen ist nach diesen Hinweisen klar geworden, wie stark die neu entstandene evangelische Kirche vom bayerischen Staat, von ihrem Landesherrn, dem König, dominiert wurde. Und bei der evangelischen Kirche gab es eben kein weiteres dem Landesherrn übergeordnetes Kirchenoberhaupt, wie es die Katholiken im Papst hatten. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass damit Loyalitätskonflikte, sich zwischen Monarch bzw. Staat und Papst entscheiden zu müssen, für die evangelischen Gläubigen so gut wie ausgeschlossen waren, während sich derartige Konflikte im Laufe des 19. Jahrhunderts hinsichtlich der katholischen Kirche massiv zuspitzen sollten. Ich glaube, man müsste mal ein Kulturkampfseminar machen. Darf ich Ihnen, meine Damen und Herren, ich weiß, ich habe Ihnen bisher wirklich schwere Kost zugemutet, also darf ich Ihnen jetzt noch eine kleine Entspannung bieten. Aber es war halt schwere Kost, weil so waren nun mal die konfessionellen und die kirchlichen Verhältnisse in Bayern. Und damit wir einigermaßen dann auch verstehen können, was jetzt in den Referaten nachfolgt, wollte ich Sie mit diesen Strukturen und diesen Organisationen vertraut machen, damit Sie diese einfach durchschauen. Beginnen möchte ich mit den diesbezüglichen Beobachtungen, die sich ein evangelischer Feldprediger, den es nach Neuötting und Traunstein verschlagen hatte, im Jahr 1800 notierte. Er schildert, wie die dort ansässigen Katholiken, die noch nie einen Protestanten zu Gesicht bekommen hatten, ihm, dem evangelischen Feldprediger begegneten. Zitat: Nicht wenige halten dafür, die Protestanten seien anders gestaltet. Mit Befremden habe man aber nun an ihm, dem Feldprediger, festgestellt, dass die, also die Protestanten, im Äußeren keine abweichenden Körperformen besitzen. Ich hätte so gern gewusst, was sie sich vorgestellt haben. Also es ist ausgesprochen schade, dass der Feldprediger genau über diese Dinge dann nicht weiter Buch geführt hat. Aber ob dann die Traunsteiner und die Neuöttinger traurig oder begeistert waren, dass die Protestanten genauso ausschauten, sei auch noch dahingestellt. Bereits erwähnt hatte ich den Umstand, dass mit der neuen bayerischen Kurfürstin Caroline von Baden eine Protestantin nach München gekommen war. Max Josef im pfälzischen Zweibrücken in einem gemischt konfessionellen Territorium aufgewachsen, verschwendete keinen Gedanken daran, seiner Gemahlin eine Konversion zum katholischen Glauben nahezulegen. Vielmehr hatte er Caroline im Ehevertrag das, Zitat, Privatexerzitium ihrer Religion sowie eine größere Anzahl evangelischer Hofdamen ausdrücklich zugesichert, samt eines evangelischen Beichtvaters. Dieser hieß, Sie wissen es eigentlich schon, Dr. Ludwig Friedrich Schmidt und hatte sich vor seiner Übersiedlung nach München im pfälzischen Birkenfeld das dortige Gotteshaus mit dem katholischen Priester teilen müssen. Schmidts offensichtlich friedfertiger Charakter hatte dies krisenfrei möglich gemacht, was ihn wiederum in Montgelas Augen ganz besonders für den Posten des Beichtvaters der Kurfürstin im erzkatholischen München empfahl. Montgelas Wahl sollte sich als passend erweisen. Schmidt lebte und handelte auch in München nach dem Grundsatz, dass man in beiden Konfessionen, hören Sie hin, Zitat, ein ehrlicher Mensch und ein guter Christ sein könne. Da er sich außerdem selbst als Feind des von ihm sogenannten Stockluthertums bezeichnete, provozierte er nicht einmal Konflikte mit jenen nach München gekommenen Protestanten, die der reformierten Kirche angehörten. Am 12. Mai 1799 hielt Schmidt den ersten evangelischen Gottesdienst in München, und zwar in einem Saal des Nymphenburger Schlosses. Teilnehmer waren damals lediglich die Kurfürstin sowie ausdrücklich nur als Gäste etwa 150 Hofbedienstete. So sollte tunlichst der Eindruck vermieden werden, als gäbe es bereits eine institutionalisierte evangelische Gemeinde in München. Auch diese heikle Aufgabe scheint Carolines Hofprediger glänzend bewältigt zu haben, was aber schließlich dazu führte, dass nach kurzer Zeit neugierige katholische Münchner in Scharen zu Schmidts Predigten strömten. Der zu dieser Zeit noch in Freising residierende Fürstbischof, erst die Mediatisierung der Hochstifte 1802-1803 sollte ja dafür sorgen, dass die vorherigen oder bisherigen Fürstbischöfe resignierten. Der damalige noch Fürstbischof von Freising hat diese Neugier Münchner Bürger freilich mit unübersehbarer Skepsis zur Kenntnis genommen. Meine Damen und Herren, Verschärfung der Aufsicht des Staates über die Kirche, Mediatisierung der geistlichen Herrschaften, Säkularisation der Klöster und Gleichberechtigung der drei christlichen Konfessionen. Da lag einiges im Argen zwischen München und der römischen Kurie zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Versuche aber, dieses zerrüttete Verhältnis wieder zu kitten, diese Versuche wird Ihnen jetzt und sofort im Anschluss Herr Zegler vorstellen und unterbreiten. Und ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.